Ich bin nicht sicher, ob ich alle kenne, darum sage ich einfach zwei Sätze zu mir. Mein Name ist Remo Vorotz und ich bin hier in dieser Gemeinde aufgewachsen. Jetzt Pastor in der FEG Hofteren, das ist im Luzerner Seetal. Genau. Und heute mit meiner Familie hier zu Besuch. Ich freue mich mega, dass ich da sein darf. Elia in der Schule Gottes. Das ist der Predigtitel von heute Morgen. Ich weiss nicht, was der Elia bei dir auslöst. Elia, das ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Ein Prophet, der Gewaltiges mit Gott erlebt hat. Ein Prophet, der einen Auftrag hatte, nämlich in Israel den Baalskult auszurotten. Und hat immer wieder den Israeliten versucht klar zu machen, hört auf mit eurem Götzendienst, kehrt um zum Gott der Bibel. Ich habe eine Geschichte mitgebracht von Elia, die ich euch kurz erzählen möchte, die so ein bisschen aufzeigt, wie er unterwegs war. Im 1. Königebuch, Kapitel 18, dort wird uns beschrieben, wie der Elia vor 450 Baalspriester steht. Und Elia fordert jetzt die Baalspriester zu einem Wettkampf raus. Ein Wettkampf, wo ein für alle Mal geklärt werden soll, wer der wahre Gott ist. Der Baal oder der Gott der Bibel. Der Wettkampf geht folgendermaßen: Beide Seiten bauen einen Altar auf und legen einen toten Stier oben drauf. Und dann sollen beide ihren Gott anrufen, dass er Feuer vom Himmel regnen und das Opfer entzünden. Das ganze Volk ist für den Wettkampf zusammengekommen. Inklusive dem König Ahab, seiner Frau, der Isabel. Und Elia weiss, wenn diese Sache da schief geht, bin ich ein toter Mann. Der Wettkampf startet. Die 450 Baalspriester haben den Vortritt und sie rufen stundenlang den Baal an. Und nichts passiert. Dann kommt der Elia. Ein kurzes Gebet. Und dann macht es wusch. Feuer fliegt vom Himmel. Das Opfer brennt. Und gerade alles, was rundherum war, ist anno. Faszinierend, oder? Ja? Der Elia ist so ein richtiger Glaubensheld, wo mit Gott so richtig krasse Sachen erlebt hat. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so Geschichten lese, dann denke ich so, Elia, das ist so Top-Klasse von den Christen. Oder so, der ist weit oben. Das ist richtig das Glaubensvorbild. Was der erlebt hat, ist einfach unbeschreiblich. Ein kurzes Gebet und Feuer fliegt vom Himmel. Ganz ehrlich, ich habe das noch nie geschafft. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Gibt es da jemanden, der mit einem Gebet schon mal Feuer können vom Himmel regnen? Meldet euch, ich würde gerne mit derjenigen Person ein Käffchen trinken nach dem Gottesdienst. Das wäre spannend. Ja, wenn ich so auf mich schaue, dann denke ich so, hey, ich bin so Otto-Normalverbraucher-Christ, so Durchschnitt. Es gibt so die Normalen unter den Christen und dann gibt es eben die Helden, die Glaubenshelden, die Glaubensvorbilder, wie der Elia. Ja, vielleicht hast du manchmal auch so Gedanken, wenn du diese krasse Geschichte in der Bibel liest. Aber weißt du, was ganz spannend ist? Im Neuen Testament heisst es über den Elia folgendes: Elia war ein Mensch wie wir. Also der Elia, der mit einem Gebet Feuer hat vom Himmel regnen lassen, der gewaltige Wunder erlebt hat, über den Elia heisst es, er ist ein Mensch wie du und ich. Der Elia, der Gipfelmoment vom Glauben erlebt hat, ein Mensch wie du und ich. Wie ist das möglich? Hey, und ich frage mich, was braucht es denn, damit ich Gottes gewaltigen Eingriff in meinem Leben auch so kann sehen? Damit ich so Gipfelmoment auch darf erleben. Genau dem Geheimnis haben wir heute Morgen auf die Spur kommen. Und zwar mit Hilfe von einem biblischen Prinzip, das wir beim Elia ganz gut beobachten können. Ein Prinzip, das wir in ganz vielen von diesen Gipfelmoment-Geschichten in der Bibel finden. Es ist ja so, wenn wir die Geschichte von Elia jetzt so gehört haben, die ich gerade vorhin erzählt habe, dann ist der Hauptfokus, auch bei anderen Geschichten, wo es Wunder gibt, immer auf dem Wunder selber. So auf dem Gipfelmoment vom Glauben. Wenn du so Geschichten liest, vielleicht geht es dir auch so, du liest die und siehst einfach krass, was da abgeht. Der Hauptfokus ist oftmals auf diesen Gipfelmoment. Aber weißt du, es gibt in diesen Geschichten immer auch ein Vorher. Und das Vorher, das überlesen wir noch gerne mal. Weil es oftmals die unangenehmen, wüsten Momente vom Leben sind, wo Gottes Wirken nicht wirklich sichtbar ist. Also die Gipfelmomente sehen wir, wenn wir die Geschichte lesen. Aber die wüsten Momente, die überlesen wir noch gern mal. Wenn wir uns die Glaubenshelden von der Bibel anschauen, dann merken wir, dass es oftmals nach dem gleichen Prinzip gelaufen ist. Bevor sie den Gipfelmoment erlebt haben, mussten sie durch die Wüste müssen. Ich zeichne euch das mal auf. Es gibt verschiedene Geschichten, die ganz tief runtergehen, bevor sie aufgehen. Vielleicht fällt dir selber jetzt gerade so Geschichten ein. Aber die Kurve sieht etwa so aus in der Bibel. Schau mal, ich denke da an Josef. Der Josef ist als Sklave nach Ägypten verkauft worden. Dann ist er wegen einer fingierten Anklage mit dem Verdacht auf Vergewaltigung in Knast gerührt worden. Er ist von Mitgefangenen hintergangen worden und er hat Gottes Wirken lange Zeit nicht wirklich erlebt. Bis zu dem Moment, wo Gott so richtig krass eingegriffen hat, der Josef in der kürzesten Zeit zum zweitmächtigsten Mann von Ägypten geworden ist und durch das Volk Israel vor dem Hungertod hat können retten. Aber Josef ist jahrelang in Ägypten in einer ganz, ganz schwierigen Situation gewesen, ohne grosse Wunder von Gott zu erleben. Aber dann geht Gott Gas und du denkst so, wow, da wäre ich auch gerne dabei. Der Mose geht auch in die Kategorie. Vierzig Jahre hat er in der Wüste gelebt und es passiert gar nicht so viel, bis Gott eingreift und die Israeliten durch ihn aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Nach 40 Jahren Wüste erlebte Mose plötzlich einen Gipfelmoment mit Gott. Und genau so ist es eben auch bei Elia. Die Geschichte, die ich euch erzählt habe, ist der Höhepunkt oder einer der Höhepunkte von ihm, von Elia. Er hat mit Gott den Gipfelmoment erlebt, wo er diesen 450 Baalspriester gegenübergestanden ist und dann kommt Feuer vom Himmel. Aber wie du bei dieser Zeichnung siehst, hat der Weg von Elia nicht oben angefangen, sondern auch da unten, in der Wüste. Nicht mit einem Gipfelmoment, sondern mit einem Wüstenmoment. Und genau die Strecke, wenn wir heute miteinander anschauen, wie also es von dieser Wüste, von diesem Wüstenmoment zum Gipfelmoment gekommen ist, bei Elia. Es ist nämlich so, lange bevor die Geschichte mit diesen 450 Baalspriestern gelaufen ist, da gibt Gott an Elia einen Auftrag. Er soll zum König Ahab gehen und ganz eine heisse Botschaft verkünden. Und ich lese euch das mal vor aus dem Predigtext, 1. Könige 17, Vers 1 bis 6, lese ich mal. Ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr das Handout aufklappt, auf der linken Seite findet ihr den Predigtext abgedruckt. Und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Dann sprach der Herr zu Elia, geh von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Trink aus dem Bach, den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte, und blieb am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch, und er trank aus dem Bach. Elia geht zum Ahab und sagt, es regnet nicht mehr. Und damit, mit dieser Botschaft, greift er direkt den Götz Baal an, weil der ist für Regen zuständig gewesen, unter anderem. Und genau so passiert es, wie der Elia angekündigt hat, es gibt keinen Regen mehr. Und jetzt ist ganz wichtig, dass Kleidrucht in dieser ganzen Geschichte. Kein Regen bedeutet keine Ernte bedeutet kein Essen. Und hast du schon mal überlegt, wo der Elia in dieser ganzen Geschichte ist? Er ist mittendrin. Es ist nichts Externes, was irgendwo dort hinten passiert und ihn nicht betrifft. Der Elia ist mittendrin in dieser angehenden Hungersnot. Dazu kommt, dass er mit dieser Botschaft zum Staatsfeind Nummer 1 geworden ist. Und so obendrauf führt ihn jetzt Gott auch noch an Bach Krit, in die Wüste, in die Einsamkeit, weg von Familie, weg von Freunden, weg von seinem gewohnten Umfeld. Schau mal, der Elia, der erlebt ganz einen gewaltigen Wüstenmoment mit Gott. Und genau dort am Bach Krit, wo er Gott anführt, lehrt er eine wichtige Lektion, nämlich völlige Abhängigkeit von Gott. Er wird von Raben versorgt. Jeden Tag. Stell dir vor, jeden Tag Spannungsfeld, kommen die Raben auch heute wieder? Vertrocknet der Bach echt nicht langsam? Versorgt mich Gott auch heute? Auf dem Weg zum Gipfelmoment mit Gott muss der Elia durch die Wüste an Bach Krit. Wer Gipfelmoment mit Gott möchte erleben, der wird von Gott praktisch immer durch die Wüste geführt, zuerst. Bach Krit, das bedeutet Situationen, wo mich Gott trennt von Sachen, wo ich mein Herz dran gehängt habe. Sachen, die mich hindern, Gott von ganzem Herzen nachzufolgen. Sachen, die mich hindern, ganz in der Abhängigkeit von Gott zu leben. Gott führt uns manchmal an Bach Krit, um uns von Unfreiheit in unserem Leben zu trennen, Sachen aufzudecken. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Beispielsweise beim Thema Geld. Vielleicht kommst du plötzlich in finanzielle Herausforderungen, wo dir bewusst wird, oh, Geld ist mir dann gleich wichtiger, als ich gedacht habe. Oder das Thema Anerkennung. Wenn du im Job plötzlich kein Lob mehr bekommst, keine Anerkennung, wie du es dir gewöhnt bist, merkst du plötzlich, oh, ist mir doch noch wichtig, was meine Teamkollegen von mir sagen. Oder Gesundheit. Wenn du plötzlich krank wirst und merkst, ah, ich habe mein Herz schon fest an Gesundheit gehängt, dass mir immer gut geht und alles gut ist. Vielleicht ist es auch so, dass du als Mami oder Papi daheim bist und denkst, gestern bin ich noch auswärts am Arbeiten und jetzt nur daheim. Wenn man das Kind grosszieht, kann das auch zum Bach Krit werden. Weil ich merke, dass es mir schon weh macht und ein bisschen schmerzt, mein flexibles, unabhängiges Leben ohne Kind loszulassen. Schau mal, Bach Krit-Momente können auch Situationen sein, wo dir Gott zeigt, wo deine Ängste sind, deine Sorgen, Neid, Stolz, wo er so Sachen aufdeckt. Der Effekt ist immer der gleiche. Gott führt uns manchmal bewusst in solche Situationen rein. In so Bach Krit-Momente, wo man Sachen verliert oder loslassen. Und zwar macht er das, um uns frei zu machen von ungesunden Abhängigkeiten. Von Sachen, die uns daran hindern, ganz in der Abhängigkeit von Gott zu leben und ihm zu vertrauen. Genau wie bei Elia. Der Elia ist am Bach Krit unter anderem von seiner Menschenfurcht befreit worden. Und das war mega nötig. 450 Baalspriester, die ihn hassen, der König, den er hasst und seine Frau, die er am liebsten gerade sofort umbringen würde. Es hat populärere Menschen als Elia. Aber dort am Bach Krit hat Elia gelernt, wichtig ist nur eins, nämlich in der totalen Abhängigkeit von Gott zu sein. Wichtig ist nur, was Gott über mich denkt und nicht, was Menschen über mich denken. Wenn du Bach Krit-Momente erlebst, wirst du freier in deinem Leben. Du wirst freier und unabhängiger in deinen Entscheidungen. Unabhängiger, weil dir nicht mehr so wichtig ist, was die Menschen von dir denken oder wie deine Situation gerade aussieht im Leben. Unabhängiger, weil du weißt, Gott versorgt dich. Gott ist alles, was du brauchst. Und das reicht. Schau mal, wer Gipfelmoment vom Glauben erleben will, muss immer an Bach Krit. Es gibt keine Abkürzung. Durch Situationen, wo du ganz angewiesen bist auf deinen Gott. Weil genau in diesen wüsten Momenten lernen wir, in dieser Abhängigkeit zu leben. Jetzt ist es so, dass diese Versorgungslektion nicht das Ende der Geschichte ist. Es geht jetzt ganz spannend weiter. Vers 7 heisst, doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Ja, Elia ist mittendrin in dieser ganzen Geschichte. Und er sitzt jetzt da und hat erlebt, dass Gott ihn versorgt hat, oder? Das Wasser fließt, die Raben kommen. Hey, man gewöhnt sich echt auch an so Sachen, gell? Wird selbstverständlich. Er hat sich gemütlich eingerichtet und hat einen tollen Gott, der ihn versorgt. Allen anderen ist es ein bisschen dreckiger gegangen als ihm. Aber dann vertrocknet der Bach. Eine Situation, wo du dich vielleicht fragst, so Gott, was ist los? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich Sünde in meinem Leben? Bin ich auf dem falschen Weg? Schau mal, wenn Gott den Versorgungskanal zumacht, beispielsweise eine Arbeitsstelle oder auch andere Sachen, dann hat er etwas vor. Oder er möchte, dass du dich in Bewegung setzt und losmarschierst. Ja, der Elia war relativ lang am Bach Krit. Und dann geht es los, und zwar ziemlich zackig. Vers 8 bis 10. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Da sprach der Herr zu Elia: Steh auf und geh nach Zarpath in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zarpath. Schau mal, Gott hat Humor. Eine Witwe soll den Elia versorgen. Die ärmsten Leute, also Witwe sind die ärmsten Leute gewesen. Es hat nichts Ärmeres gegeben als Witwe zur damaligen Zeit. Und Gott sagt jetzt mit der grössten Wirtschaftskrise, die es je gegeben hat, geh vom Bachritt weg zu einer Witwe, die wird dich versorgen. Das ist der Witz des Jahres, was Gott da rauslässt. Das ist wirklich der Witz des Jahres. Menschlich gesehen ist das völlig birrenweich. Du musst das Witz überzeichnen. Es ist der Auftrag, den Gott an Elia gibt, das machst du nicht. Das ist völlig komisch. Aber es ist erst der erste Teil des Witz. Der Elia soll zu einer Witwe, die in Zarpath bei Sidon lebt. Es ist die Region, wo auch die Isebel, die Frau vom König Ahab, herkommt. Und die Isebel hat ja den ganzen Baalskult in Israel unglaublich gepusht und gross gemacht. Und genau dort hin soll Elia gehen, um versorgt zu werden. Und zu guter Letzt ist es noch so, dass er der Staatsfeind Nummer 1 ist. Und er muss jetzt durchs ganze Land reisen, um auf das Zarpath zu kommen. Die Idee von Gott scheint leicht unvernünftig, planlos und irgendwie so ein bisschen verzweifelt. Aber der Elia hat ja am Bachkrit gelehrt, Gott versorgt. Und ich lebe in seiner Abhängigkeit. Und darum geht er los und wagt einen mutigen Gehorsamsschritt. Hey, und tatsächlich, es ist so, es verwundert uns ja jetzt nicht, wenn wir das so lesen, am Stadttor von Zarpath trifft Elia eine Witwe. Wie es Gott gesagt hat. Hey, Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Wort. Das erlebt Elia. Alles gut also? Nein. Weil genau in dem Moment, wo er denkt, so Gott steht zu seinem Wort, wird Elia sein Gottvertrauen und sein Gehorsam nochmal richtig hart auf die Probe gestellt. Er ist nämlich da jetzt schon ein bisschen euphorisch, wenn wir weiterlesen. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas, und er rief ihr zu und fragte: Würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach: Und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr: Hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Laib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Der Elia macht alles genau so, wie es Gott ihm gesagt hat. Aber wenn er die Witwe trifft, die ihn selbst versorgen, dann sagt sie ihm: Du, ich kann selber nichts. Ich kann mich nicht mal selber versorgen. Das ist so richtig so, bam! Und jetzt? Der Elia könnte sich jetzt denken: Entweder habe ich Gott falsch gehört. Oder Gott hat es vielleicht gleich nicht so im Griff, wie ich immer gedacht habe, wie es mir immer erzählt haben. Vielleicht ist er gleich jetzt mit dieser Situation ein bisschen überfordert. Aber es gibt noch eine dritte Option. Und die wählt Elia. Er hebt an der Zusage von Gott fest. Egal, wie sie jetzt gerade aussieht. Und die Zusage heisst: Ich werde dich versorgen durch die Witwe. Ich werde dich versorgen durch die Witwe. Und darum, und nur darum, kann der Elia jetzt zu der Witwe sagen: Auch wenn es momentan nicht so aussieht, als hättest du nichts mehr zu essen, auch wenn das die Situation bei dir momentan so ist, Gott hat gesagt, er wird dich und deinen Sohn und mich versorgen. Und weil er das gesagt hat, wird es passieren. Und genau so ist es gekommen. Die letzten zwei Verse aus dem Predigtext: Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Die zweite Lektion auf dem Weg zum Gipfelmoment vom Glauben führte Elia am Gehorsam vorbei. Und die Frage, die sich uns stellt, bin ich bereit, der Stimme Gottes zu folgen? Voll Vertrauen, dass er es gut meint mit mir. Voll Vertrauen, dass er alles im Griff hat. Alles im Griff. Auch dann, wenn es nicht danach aussieht. Vielleicht merkst du, wie Gott dich in einer Konfliktsituation auffordert, die zu bereinigen. Und du denkst so, nein, nein, nein. Das wird sich nie klären. Aber Gott sagt, ich bin mit dir. Vielleicht merkst du, wie Gott dich auffordert, einem Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen. Und du denkst so, alle, aber nicht der. Und Gott sagt, ich habe alles vorbereitet. Vielleicht merkst du, wie Gott dir sagt, du sollst einen Teil von deinem Einkommen in sein Reich, in seine Gemeinde investieren. Und du denkst so, nein, nein, Finanzen sind gerade ein bisschen knapp. Aber Gott sagt, ich werde dich versorgen. Oder du merkst, wie Gott zu dir sagt, es wäre dran, eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Und du denkst, ja, etwas Besseres finde ich selbstverständlich nicht gerade so schnell. Aber Gott sagt, ich werde dich führen. Vielleicht merkst du, wie Gott von dir möchte, dass du deine Begabungen in sein Reich investierst. Und du denkst so, nein, ich habe keine Zeit. Aber Gott sagt, du kommst nicht kurz. Das sind alles Versprechen und Zusagen, die man in der Bibel findet. Ich möchte dich einladen, folge der Stimme Gottes gehorsam. Heb dich fest an den Versprechen und Verheißungen, die die Bibel dir gibt. Schau mal, was in diesem Wort steht, ist Wahrheit. Und alles, was da drin steht, wird sich als Wahrheit erweisen. Das ist das, was der Elia glaubt. Das Wort Gottes ist Wahrheit und wird sich immer als Wahrheit erweisen. Und wenn du das tust, dem Gehorsam vertraust, dann wird das dir zum Segen werden. Wie beim Elia. Und nicht nur dir, sondern deinem Umfeld auch. Ja, der Elia und die Witwe haben erlebt, wie Gott sie auf übernatürliche Weise versorgt. Weil der Elia gehorsam gemacht hat, was Gott von ihm wollte. Und einige Wochen später ist dann noch zu einer Lernkontrolle gekommen von dem Ganzen. Der Sohn von der Witwe wird krank und stirbt. Und die Frau sagt so, was machen wir jetzt? Und Elia sagt, gib ihn mir mit, ich bete für den Bub. Und er betet dreimal für den Bub. Und er wird zum Leben auferweckt. Warum traut sich der Elia für den Bub zu beten? Er hat ein paar Kriten in der Einsamkeit erlebt. Das Wichtigste, was es gibt, ist Gott zu haben und in seiner Abhängigkeit zu leben. Er ist frei geworden von der Menschenfurcht. Was passiert echt, wenn er nicht so, wenn er nicht wieder aufsteht? Das war nicht sein Thema. Bei der ersten Begegnung mit der Witwe, da lernt der Elia, gehorsam der Stimme Gottes zu folgen. Gott steht zu seinem Wort. Auch wenn die momentane Situation ganz anders aussieht. Und nur nach diesen zwei Lektionen ist Elia bereit, für den Bub zu beten und erlebt einen weiteren Gipfelmoment vom Glauben. Merken wir es? Und ganz am Schluss der Geschichte bekennt sich die Frau zum Gott der Bibel. Und zwar darum, weil der Elia sich von Gott zuerst hat schleifen und dann hat brauchen. Weißt du, im Text, im Vers 1 von unserem Predigtext, dort wird uns der Elia folgendermaßen vorgestellt. Ganz spannend. Es heisst dort Elia aus Tischbe. Ja, das ist etwa so wie der Remo Vorrotz aus Hofteren. Wo Hofteren ist, weiss eigentlich keiner. Tischbe. Das ist irgendwie so eine Muckenfurz irgendwo. Das kennt niemand. Der Elia aus Tischbe, so wird er vorgestellt. So, Elia, irgendein unbedeutender Typ. Ob du den kennst oder nicht. Interessiert niemand. Aber im letzten Vers vom Kapitel 17, Vers 24, da sagt die Witwe über Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Nicht mehr der Elia aus Tischbe, irgendein unbedeutender Typ, sondern ein Mann Gottes. Und die 23 Vers dazwischen, die erzählen uns, wie der Weg vom wüsten Moment, wo du das Wirken Gottes nicht so stark erlebst, hin zu dem Gipfelmoment, wo der durchführt. Wie du erkennt wirst als Mann oder Frau Gottes, wo in der Autorität Gottes handelt und Wunder erlebt. Nicht nur im Versorgungsbereich, sondern auch bei Themen wie Menschenfurcht, Angst, Sorge etc. Die Geschichte von Elia erzählt uns, wie Gott uns frei macht, indem er uns aus Abhängigkeiten herausführt. Und weißt du, wo das passiert? Da werden die Menschen in unserem Umfeld ganz automatisch dem Gott von der Bibel begegnen. Durch uns. Sie werden den Gott von der Bibel in ihr Leben einladen, weil sie durch uns etwas davon schmecken, wie kraftvoll, befreiend und wunderbar das Leben mit Gott ist. Aber weißt du, ohne die Bach-Krit-Moment geht es einfach nicht. Ohne die Entscheidung von uns selber in so Situationen auch dran zu bleiben, nicht davor zu springen, sondern auszuhalten. Und zu sagen, ich hebe den Frust aus. Ich halte Momente aus, wo Gott uns etwas abschneidet, wo Gott uns etwas wegnimmt, wo wir einfach in einer ungesunden Abhängigkeit leben. Ich bleibe da drin, weil ich will von den Ahabs von meinem Leben frei werden. Und das Geniale ist, dass du diese Wegstrecke niemals musst selber zurücklegen. Es gibt einen, das ist ganz spannend, der hat genau diese Strecke schon gemacht. Und er kennt sie durch und durch. Jesus Christus. Und der Jesus, der sagt, er ist alle Tage bei uns, bis ans Ende der Welt. Durch seinen Heiligen Geist. Weißt du, nach der Taufe von Jesus ist von dem Heiligen Geist in die Wüste geführt worden. Und jetzt merken wir plötzlich, sind wir wieder bei dem Wüstenmoment. In der Einsamkeit. Und dort am Bach Kreit hat Jesus sich ganz in die Abhängigkeit von Gott gegeben. Er hat seinem himmlischen Vater vertraut, dass er ihn versorgt. Und wenn du am Bach Kreit bist, wenn du so Wüstenmomente in deinem Leben hast, dann gibt es einen, der dich ganz genau versteht. Jesus Christus. Und Jesus weiss auch, was es bedeutet, mutige Gehorsams- und Glaubensschritte zu gehen. Er weiss, was es heisst, gehorsam das zu tun, was Gott sagt. Weil er dieser Stimme selber gefolgt ist, und zwar bis zum Tod. Im Hebräer 4,15, ganz eine eindrückliche Stelle, dort heißt es, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und auch Jesus möchte dich unterstützen, damit du gut und sicher durch die wüsten Momente von deinem Leben durchkommst. Ich möchte meine Predigt beenden, mit einer persönlichen Frage an dich. Was ist dein Bach Kreit? Wo merkst du, dass du in Unfreiheit lebst? In Sachen, die dich hindern, dich ganz in die Abhängigkeit von Gott zu geben? Was oder wer ist deine Witwe von Zarpat? Wo hörst du die Stimme von Gott, die dich ruft? Die dich herausfordert zu einem Gehorsamsschritt. Nicht, weil es logisch ist, nicht, weil es klar ist, sondern weil es Gott sagt. Ich möchte jetzt gerade für uns beten, dass wir uns immer wieder entscheiden können, Jesus, ich renne nicht weg. Ich bleibe am Bach Kreit, bis du mich weiterführst. Und ich möchte deiner Stimme gehorsam folgen und dir ganz vertrauen, auch wenn es nicht logisch ist, sondern weil ich dir vertraue. Weil ich weiss, du meinst gut mit mir und du bist die Wahrheit. Ich möchte das machen, weil ich eines Tages möchte, dass eine Zeile geschrieben wird über mein Leben. Remo Vorotz, ein Mann Gottes. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der bist, der selber in der Wüste war. Ich danke dir, dass du der bist, der Wüstenmomente kennt. Und ich danke dir, dass du der bist, wo mit uns ist in diesen Wüstenzeiten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns, deine Gemeinde, immer wieder stärkst, wenn wir so Wüstenmomente haben, dass wir sitzen bleiben können, dass wir geduldig warten können, dass wir uns dem aussetzen können, wenn du uns etwas abschneidest, Jesus. Weil wir wissen, du meinst es gut mit uns. Führ uns immer wieder in deine Abhängigkeit. Und Jesus, hilf uns, gehorsames Schritt zu machen in unserem Glaubensleben. Jesus, es ist echt schwierig, du kennst das. Es ist so schwierig, dieser Stimme blind zu vertrauen, der Stimme Gottes. Aber Jesus, wir wollen die Schritte gehen. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, uns ermutigst. Und uns auch hilfst, dass wir uns gegenseitig immer wieder ermutigen können, um gehorsames Schritt zu machen, das zu tun, was Gott von uns möchte. Und Jesus, wir wünschen uns, dass über unser Leben mal geschrieben und gesagt wird, das sind Männer und Frauen Gottes. Hilf uns dabei, Jesus. Amen.